ARD Sounds.
Nach dem Vorfall am Flughafen Leipzig, so will die Bundesregierung die Drohnenabwehr verbessern.
Trinkwasser wird knapp. Einige Orte müssen per Tanklaster mit Wasser versorgt werden.
Und Fahrradhersteller melden Insolvenz. Ist der Fahrradboom zu Ende?
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Moritz Zacho und Uli Spinrad sind da und wünschen euch einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist Dienstag, der 11. August.
Ja, schönen guten Morgen. Und zuerst erzählen wir euch heute, dass es neue Details gibt, nachdem eine mit Sprengstoff beladene Drohne vor einigen Tagen am Flughafen Leipzig-Halle gefunden wurde. Ganz kurz und kompakt, die Zeit berichtet, dass diese Drohne erstmal auf der Tragfläche von einem der ukrainischen Antonov-Frachtflugzeuge eingeschlagen ist und dann runterfiel auf den Boden. Ein Busfahrer hat die Drohne demnach gefunden und der Sprengsatz wurde einige Meter entfernt entdeckt. Der ist da dann wohl abgefallen und dann hat man noch DNA-Spuren an der Drohne gefunden.
Genau, das sind alles so Details, die bis jetzt noch nicht bekannt waren, wie genau das abgelaufen ist. Und diese DNA-Spur, so berichtet das zumindest die Bild, ist den Ermittlern auch nicht ganz unbekannt. Die soll nämlich identisch sein mit einer Spur, die schon mal registriert worden ist, und zwar nach einem Brandanschlag, den es vor 2 Jahren schon mal am Leipziger Flughafen gegeben hat, damals auf das DHL-Logistikzentrum. Und diese DNA-Spur, die steht laut europäischen Ermittlern in Verbindung zum russischen Militärgeheimdienst GRU.
Wegen des Brandanschlags vor 2 Jahren stehen in Litauen gerade 5 Männer vor Gericht. Zu wem diese DNA-Spur an der Drohne aber passen könnte, das steht laut Bildbericht bisher nicht fest.
Also um es mal zusammenzufassen, es gibt wohl tatsächlich Kamerabilder, wie diese Sprengstoffdrohne am ukrainischen Frachtflieger in Leipzig abprallt. Und offenbar gibt es auch DNA-Spuren mit Verbindungen zum russischen Geheimdienst GRU. Beruhigt uns das, weil wir das jetzt wissen? Ich würde für mich jetzt sagen, eher nicht. Aber vielleicht beruhigt es ja zu hören, dass der Bundesinnenminister Alexander Dobrindt gestern ganz konkret gesagt hat, wie die Drohnenabwehr in Deutschland gestärkt werden soll.
Ja, dabei konzentriert er sich auf die Bundespolizei. Die sei dafür zuständig. Es stand nämlich wohl auch im Raum, ob die Bundeswehr irgendwie unterstützt. Aber da hat das Verteidigungsministerium direkt abgewunken. Erstmal ist die Bundeswehr ja für die äußere Sicherheit zuständig und nicht für die innere, so wie die Bundespolizei. Und dann fehlen der Bundeswehr laut Ministerium auch die Kapazitäten.
Und diese Drohnenabwehr, von der Dobrindt in den letzten Tagen immer wieder spricht, die gibt es auch schon seit Dezember. KI-Systeme sollen Drohnen aufspüren und dann auch automatisch Abfangdrohnen einsetzen, die den angreifenden Drohnen im besten Fall ja direkt den Chaos machen, die vom Himmel holen.
Ja, die Kräfte dieser Einheit sind an Flughäfen stationiert, dann in Berlin und auch bundesweit in der Nähe sicherheitsrelevanter Objekte, wie es heißt. Da lassen sich die Behörden nicht noch detaillierter in die Karten gucken. Ursprünglich sollten es 4 Standorte sein und seit gestern wisen wir, es werden doppelt so viele, nämlich 8. Bisher war auch geplant, dass diesem Drohnenabwehrzentrum 130 Bundespolizistinnen und Polizisten angehören. Aber das Innenministerium hat gestern angekündigt, dass es 300 werden sollen. Also da wird noch ordentlich aufgefahren.
Das soll akut dagegen helfen, wenn nochmal so eine Sprengstoffdrohne zum Beispiel wie in Leipzig auftaucht, aber das hört man ja zuletzt auch an allen Ecken und Enden, die Technik, die entwickelt sich auch immer weiter, die Drohnen werden durch KI immer geschickter darin, auch Abwehrmechanismen zu unterlaufen und deswegen soll auch immer weiter an neuer Drohnenabwehrtechnik geforscht werden, damit man da quasi in diesem Rennen, in diesem Wettrüsten nicht abgehängt wird.
Genau, und auch dafür soll es ein Zentrum geben und zwar schon heute in einer Woche, also am 18. August, wird das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Kochstedt bei Magdeburg in Sachsen-Anhalt loslegen, um Wissenschaft, Technologie und Sicherheitsbehörden einfach in der Drohnenabwehr zusammenzubringen.
Also in Sachen Drohnen passiert eine Menge, gleichzeitig wird aber auch politisch wieder eine Menge gefordert, gerade zum Beispiel, dass auch die deutschen Nachrichtendienste befähigt werden sollen, zum Beispiel schon die Fabriken lahmzulegen, die solche Angriffsdrohnen herstellen, bevor sie eben ja zum Beispiel gegen deutsche Flughäfen eingesetzt werden können. Das wäre eine ganz neue Dimension. Bisher sammeln die deutschen Nachrichtendienste ja nur Infos, solche ja, Angriffe auf andere Geschichten, das kennt man vielleicht von ausländischen Geheimdiensten. Mark Henrichmann hat das beim Fernsehsender Welt gefordert. Er ist in der CDU und sitzt im parlamentarischen Kontrollgremium des Bundestages, das ja für die Nachrichtendienste zuständig ist.
Das, was er da sagt, soll Teil einer Nachrichtendienstreform sein. Die Bundesregierung will das morgen auf den Weg bringen, um dem Bundesnachrichtendienst und dem Verfassungsschutz deutlich mehr zu erlauben als bisher.
Unsere Kurznachrichten.
Bei einem schweren Erdbeben gestern in Kolumbien sind Stand jetzt um 5 Uhr am Dienstagmorgen mindestens 110 Menschen ums Leben gekommen und weitere Opfer werden noch unter Gebäudetrümmern vermutet. Die Regierung in Bogotá hat den nationalen Notstand ausgerufen. Das Beben hatte eine Stärke von 7,4. Außerdem gab es noch 2 schwächere Nachbeben.
In Russland zeigt ein Gerichtsurteil nochmal, wie wenig Regierungskritik in dem Land möglich ist. Die Partei Jobloko ist von der Parlamentswahl ausgeschlossen worden. Sie ist die einzige, die den Krieg in der Ukraine offen ablehnt. Sie wird vor allem von vielen jungen Menschen unterstützt. Anhänger der Partei zeigen das auf Social Media mit einem grünen Apfel, weil der Name der Partei übersetzt Apfel heißt.
In der Türkei geht der Friedensprozess mit der verbotenen Arbeiterpartei PKK voran. Das Parlament hat eine Amnestie für Mitglieder der Partei beschlossen, also Straferleichterungen. Dadurch könnten tausende Haftstrafen und Verfahren ausgesetzt werden. Das Gesetz soll aber erst in Kraft treten, wenn die PKK vollständig entwaffnet und aufgelöst ist. Jahrzehntelang hat die PKK gegen den türkischen Staat gekämpft und auch immer wieder Anschläge verübt. Von der EU wird sie deshalb als Terrororganisation eingestuft.
Die Zahl der Übergriffe auf Zugbegleiter im Regionalverkehr hat nach Angaben der Bahn zugenommen. In den Nahverkehrszügen der Deutschen Bahn sind im ersten Halbjahr fast 1000 Übergriffe auf Angestellte erfasst worden. Da will der Konzern jetzt gegensteuern, etwa mit stichsicheren Westen und Tonaufnahmen. Außerdem soll es in Zügen mehr Personal geben.
Und die Kugelstoßerin Yemisi Mabry hat bei der Leichtathletik-EM in Birmingham Bronze geholt. Und Florian Brem hat überraschend Silber über 5000 Meter im Laufen gewonnen. Am Ende konnte er kurz vor der Ziellinie nur noch von Superstar Jakob Ingebrigtsen aus Norwegen eingeholt werden.
Es ist Wahnsinn, dass ich jetzt hier stehe. Ich, ganz ehrlich, ich gehe oft laufen und dann, wenn ich nichts zu tun habe, dann tagträumt man ein bisschen und stellt sich vor, oh, wie toll wäre es doch. Und man stellt sich dann vor auch, was man im Interview sagt und wie man alles toll erklären kann. Und jetzt stehe ich hier und weiß ehrlich gesagt nicht, was ich sagen soll.
Florian Brem weiß nicht, was er sagen soll, aber er muss ja eigentlich auch gar nicht viel sagen. Erstmal genießen. Silber gewonnen. Absolut. Bei der Leichtathletik-WM. Das ist doch eine coole Leistung.
Über 5000 Meter, das muss man erstmal schaffen. Also Glückwunsch dazu.
Einfach Klappe halten und genießen. Und jetzt ganz anderes Thema. Gestern haben wir euch erzählt, dass der Juni und Juli in Westeuropa so heiß waren wie noch nie seit der Datenaufzeichnung. Und wir haben euch auch erzählt, dass einige Flüsse kaum noch Wasser haben. Und jetzt sehen wir, dass gerade schon die nächste Hitzewelle ranrollt. Bis knapp an die 40 Grad kann es in den nächsten Tagen wieder gehen. Und ja, von Regen brauchen wir sowieso gar nicht sprechen.
Naja, wirklich nicht. Also flächendeckender sogenannter Landregen ist da wirklich gar nicht in Sicht. Der Ausläufer eines Tiefs aus Skandinavien kann zwar den Norden Deutschlands treffen und dann zumindest mal so ein bisschen Wasser von oben bringen, aber so richtig viel wird das auch nicht. Und deshalb bleibt es dabei. Es ist trocken. Wirklich sehr, sehr trocken. Und deswegen kriegen einige Kommunen Probleme mit dem Trinkwasser.
Ja, jetzt könnte man denken, Momentchen mal, wir sind hier in Deutschland, da wird es doch wohl so sein, dass immer Wasser aus der Leitung kommt. Aber
wenn die Berge nichts mehr bringen, Frühling kein Wasser mehr. Der Überlauf von dem Bach praktisch, der ist total trocken, weißt? Da kommt nichts mehr.
Nee, da kommt nichts mehr. Das war Franz Meyer aus Bad Bayersoien. Das ist in der Nähe von Garmisch-Partenkirchen, also ganz im Süden von Deutschland. Und dieser Ort bekommt jetzt wegen der Knappheit Wasser aus der Nachbargemeinde, das mit einem zum Wassertransporter umgebauten Milchlaster geliefert wird.
Das ist ein Beispiel. Oder auch noch im Schwarzwald. Der Seebach zwischen Feldberg und Titisee ist ausgetrocknet und der versorgt die Region teilweise mit Trinkwasser. Und deshalb müssen schon jetzt auch da einige Gemeinden und abgelegene Bauernhöfe per Tanklaster mit Wasser versorgt werden. In Feldberg helfen sich die Leute gegenseitig. Wer da vielleicht einen Brunnen hat, versorgt die Nachbarn über den Gartenschlauch einfach mit. Aber der verantwortliche Netzbetreiber da bereitet sich auch schon vor und plant, Sattelschlepper zu organisieren, die Wasser transportieren können, damit die Leute in der Region Trinkwasser kriegen, wenn es noch trockener wird. Das sind nämlich immerhin, Wahnsinn, 700.000 Leute.
Mhm. Und nochmal zurück nach Bayern, ins Alpenvorland, nach Bad Bayersoien. Da liefert die wichtigste Quelle des Ortes normalerweise 7 Liter Wasser pro Sekunde mindestens, wenn stark geregnet hat, sogar manchmal 20 Liter. Aber im Moment sind es nur 2 Liter und das reicht eben einfach nicht mehr, um den ganzen Ort mit Wasser zu versorgen. Deshalb wurde da auch schon eine provisorische Wasserleitung in den Nachbarort gelegt, um von da Wasser zu bekommen. Das kommt nämlich von einer anderen Quelle.
Der Bund hat ja vor kurzem eine neue Website aufgesetzt, das sogenannte Niedrigwasserinformationssystem, nennt sich kurz NIWIS. Da könnt ihr einfach auch mal selber gucken, wie die Wasserstände bei euch in der Region sind, sowohl an der Oberfläche als auch beim Grundwasser, was uns ja neben Quellwasser Quellwasser auch als Trinkwasser dient, da sieht man dann wirklich regional große Unterschiede.
Der Süden ist am trockensten, also Bayern und Baden-Württemberg. Die beiden Beispiele von eben, die passen ja auch dazu. Aber auch zum Beispiel in Hessen gibt es inzwischen in einigen Orten Probleme mit dem Grundwasser. Und das liegt auch nicht nur an der Hitze und Trockenheit der vergangenen Wochen, sondern im sogenannten hydrologischen Winterhalbjahr, das geht von November bis April, hat es wenig geregnet und dadurch hat sich auch weniger Grundwasser neu gebildet.
Ja, hier nochmal der Appell, deckt euch im Zweifel mit gekauftem Wasser ein, weil bei der Hitze wisst ihr ja, trinken, trinken, trinken. Woran wir gar nicht so gerne zurückdenken, ist die Corona-Zeit. Das unterstelle ich jetzt mal allen, aber ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, wie damals so verschiedene Produkte so richtig geboomt haben und dann kaum noch zu kriegen waren. Fahrräder zum Beispiel. Da musste man ja teilweise so richtig lange warten, bis eine Bestellung dann wirklich geliefert wurde.
Das stimmt, aber das hat sich inzwischen wieder komplett geändert. Mittlerweile werden mehrere deutsche Fahrradhersteller ihre Räder nicht mehr los und sind deshalb jetzt insolvent. Vielleicht habt ihr zu Hause auch ein Fahrrad von Marken wie Vinora, Highbike oder Ghost im Keller stehen oder hattet schon mal eins?
Ja, hinter den Marken steht der Mutterkonzern Axel, der kommt aus den Niederlanden, der hat Finanzprobleme und deswegen hängen da auch die deutschen Tochterunternehmen mit drin. Ganz grundsätzlich kann man aber sowieso sagen, der Fahrradboom der Corona-Jahre, der ist vorbei und die Branche hat massive Probleme.
Was aber ja auch irgendwie logisch ist, ne? Also viele von denen, die immer ein teures Rad haben wollten, haben sich das damals dann vielleicht gekauft, als man eben nicht reisen konnte und Zeit fürs Fahrradfahren hatte. Und wer jetzt so ein E-Bike, Gravelbike oder Mountainbike oder was auch immer zu Hause hat, der braucht ja nicht jetzt nach ein paar Jahren schon wieder niegelnagelneues.
Definitiv nicht. Ich fahre meins schon seit mittlerweile fast 20 Jahren und das läuft noch wieder eins, aber den Hersteller aus Osnabrück, den gibt es tatsächlich auch schon länger nicht mehr.
Tja, und dann gucken wir mal, wie es für die Hersteller Vinora oder Ghost weitergeht. Die beiden sitzen in Bayern, genauer gesagt in Waldsassen und in Sennfeld. Und Vinora gibt es da auch schon mehr als 100 Jahre, also da ist auch wirklich richtig viel Tradition im Spiel und auf der Kippe. Und hinter diesen beiden Fahrradherstellern stehen natürlich auch Jobs, insgesamt 370. Bis Oktober bekommen die Leute, die da arbeiten, noch Geld und vielleicht wird ihr Arbeitgeber dann an einen Investor verkauft.
Und gestern Nachmittag kam dann die Nachricht, dass es gar nicht so schlecht aussieht für die Zukunft der Fahrradfirmen. Der Betrieb soll trotz Insolvenzverfahren weiterlaufen. Die Betriebe werden mit externen Experten saniert und auch danach sieht es ganz gut aus, dass es weitergeht, weil sich einige Interessenten beim Insolvenzverwalter gemeldet haben.
Und für Händler und Kunden, die Kontakt mit Vinora, Ghost und Highbike haben, soll sich auch erstmal gar nichts ändern, aber wir und die Angestellten wissen alle dann vermutlich auch erst in ein paar Wochen so wirklich konkret, wie es da weitergeht.
In der Branche überlegen übrigens immer mehr Hersteller, wie sie ihre Verkaufszahlen nach den Corona-Boom-Jahren wieder hochschrauben können. Und dabei gibt es die Idee, verstärkter auf Frauen als Zielgruppe zu setzen.
Aber da geht es auch nicht nur um das Stadtfahrrad, sondern auch um richtig hochwertige Rennräder. Radsport ist ja bis jetzt eher männlich dominiert, vor allem auch in der öffentlichen Wahrnehmung. Aber da mittlerweile ja auch immer mehr über Radrennfahrerinnen berichtet wird, treten die auch mehr in den Fokus, die Frauen. Zum Beispiel bei der Tour de Femme, dem Pendant zur Tour de France, wird ja auch in der ARD komplett live übertragen. Also der Fokus ändert sich da deutlich ein bisschen in Richtung Frauen.
So, wir haben noch zwei Tipps für euch. Zum einen ist morgen Abend ja eine Sonnenfinsternis, beziehungsweise streng genommen eine partielle Sonnenfinsternis. Dann schiebt sich der Mond zwischen Sonne und Erde und wir können das sehen, wenn wir in den Himmel gucken. Aber macht das bitte auf gar keinen Fall ohne eine Schutzbrille, weil die jetzt auch schon vielerorts ausverkauft sind. Hier einmal der Tipp, fragt mal beim Optiker nach, die haben vielleicht noch welche und da könnt ihr auch sicher sein, dass die Brille dann wirklich sicher ist.
Jo, was man nämlich auf gar keinen Fall machen sollte, ist das, was ich 1999 bei der letzten kompletten Sonnenfinsternis gemacht habe. Da war ich in der Grundschule, da habe ich durch eine CD geguckt.
Oh Gott.
War damals irgendwie so ein Tipp. Also das funktioniert auch, aber ist wohl gefährlich für die Augen, sagt das Bundesamt für Strahlenschutz. Und auch sonst soll man bitte nichts anderes nehmen. Keine Schweißerbrillen, keine Gletscherbrillen oder irgendwelche gefalteten Rettungsdecken. Auf jeden Fall bitte nur zertifizierte Schutzbrillen. Das heißt, am besten wirklich jetzt schon mal drum kümmern, wenn ihr morgen Abend die Sonnenfinsternis sehen wollt und auch danach noch sehen können wollt.
Ist gut, dass du das mit den Schweißerbrillen gesagt hast, weil ich habe tatsächlich noch eine, nochmal aus meiner Familie tatsächlich mal bekommen. Und das war so unser Tipp, aber ja,
lass sie liegen.
Ich lasse sie liegen. Kommen wir mal zum zweiten Tipp, vom Gucken zum Hören.
Genau, Moritz und ich sind zwar in Sachen Angeln, glaube ich, beide keine Experten, du wirst mir zustimmen, aber für alle, die das sind oder vielleicht noch werden wollen, haben wir einen Podcast-Tipp für euch. Route raus, der Spaß beginnt und ich kann euch versichern, da geht es wirklich nur ums Angeln.
Ja, das Format kennt ihr vielleicht auch aus dem NDR-Fernsehen oder von YouTube beim NDR-Doku-Channel unterwegs auf Tour durch Deutschlands Gewässer. Und jetzt gibt es das Ganze eben auch als Podcast mit den Angelexperten Heinz Galling und Horst Hennings.
Und die beiden erzählen von Angelrevieren in Deutschland und geben auch hier eine Menge Tipps, wie man wo richtig angelt. Zum Beispiel, wie überlistet man einen Karpfen in einem idyllischen Waldsee in Mecklenburg? Oder kann man wirklich Haie vor Helgoland angeln?
Ja, das ist eine Frage, die würde mich tatsächlich auch mal interessieren. Also wenn ihr Bock auf Angel-Content habt, Route raus, der Spaß beginnt, gibt's in ARD Sounds und überall sonst, wo es Podcasts gibt.
Jo, wir packen unsere Routen jetzt ein, zumindest bis morgen, und sind dann wieder für euch da. Tschüss zusammen.
Bis dann.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk, heute zusammen mit dem Norddeutschen Rundfunk.